yet known, in spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space, with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch the Skies, unserem Science-Fiction-Podcast bei Movie Break. Und natürlich habe ich wieder richtig schöne Science-Fiction-Expertise an meine Seite geholt. Einmal mit Jaco. Hallo Jaco.
Einen schönen guten Tag zusammen.
Und einmal mit dem außerirdischen Ding Dong. Hallo Ding Dong.
Hallöchen.
Sehr gut. Wir haben einen neuen Film ausgesucht, nachdem das letzte Mal so ein bisschen hin und her gewesen ist. Wir hatten einen Film in Aussicht, den gab es aber dann nicht. Jaco, du hast ihn jetzt mittlerweile, hatte ich jetzt rausgefunden gehabt.
Ja, den können wir gerne nachholen.
Genau, da ging es um The Moon und jetzt haben wir dann sehr, sehr lange beim letzten Podcast überlegt gehabt, was wir dann als nächstes machen.
Viel zu lange.
Wie lange hatten wir? 30, 40 Minuten ging das gefühlt?
Ich weiß nicht, es war ungefähr die Länge einer Podcast-Aufnahme.
Ja, ungefähr.
Ja, also es war sehr, sehr lange.
Und wir müssen mal, letztes Mal war ich schuld, dass wir Moon nicht machen konnten. So, aber dass wir jetzt keinen Film gefunden haben nach langer Zeit, ist Ding Dong schuld. Bei jedem zweiten Film, den wir vorgeschlagen haben, hieß es, ach, den habe ich erst letztes Jahr gesehen.
Stimmt. Genau, Ding Dong guckt einfach zu viel Science-Fiction-Filme oder hat zu viel geguckt.
Ja.
Entschuldigung, ich mag das Genre halt.
Du hast einfach vorgearbeitet, ja, aber das ist nicht hilfreich.
Ich mag überhaupt keine Filme, bin trotzdem hier. So.
Auf jeden Fall haben wir sehr, sehr lange diskutiert und die Grundidee war, wir machen was Kurzes, was eher locker ist und haben uns dann irgendwann darauf geeinigt, Man in Black zu machen. Und ich finde, das passt total gut in dieses Format rein und wir hätten so oder so irgendwann über ihn sprechen müssen. Also passt das jetzt und wir sind jetzt im Jahr 1997. Bei Man in Black. Regie und Drehbuch Barry Sonnenfeld, den kennt man von Filmen wie The Addams Family, Wild Wild West, ein sehr unterschätztes Meisterwerk. und den beiden Nachfolgefilmen Man in Black 2 und 3 und, das möchte ich noch dazu sagen, weil die mag ich sehr, die Serie, auf Netflix eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Großartig übrigens, falls ihr das nicht gesehen haben solltet.
Du hast jetzt einfach den vierten Teil unterschlagen, oder?
Ja, habe ich.
Aus gutem Grund.
Aus gutem Grund, da sage ich nachher was zu. Wir haben als Darsteller und Darstellerin an Bord einmal Tommy Lee Jones, wir haben Will Smith an Bord, wir haben Linda Fiorentino, Vincent D'Onofrio und in einer der ersten Rollen übrigens und Rip Torn. Aber worum?
Vincent D'Onofrio?
Ja.
In einer seiner ersten Rollen?
In den ersten größeren Rollen damals, ja.
Full Metal Jacket war 10 Jahre vorher.
Ja, Full Metal Jacket.
Ja, gut. Aber
wer kennt den schon?
Ja, ganz unbekannt.
Okay, da habt ihr mich. Heute kennt man ihn auf jeden Fall mehr. Also heute kennt man ihn als Kingpin aus...
ich nicht, aber ich gucke sowas auch nicht.
Genau, aber...
Ist vielleicht besser so.
Oh, manchmal frage ich mich ja echt, warum ich mit euch podcaste.
Masochismus.
Aber worum geht's denn überhaupt in Man in Black? Ding Dong, du hast da bestimmt irgendwas inhaltlich vorbereitet für uns, worum es denn tatsächlich in Man in Black geht.
Ja, ich habe es mir tatsächlich jetzt kurz vor der Aufnahme zusammengeschrieben. Und zwar... Im Zuge einer Verfolgungsjagd zu Fuß, bei der New Yorker Polizist James Edwards einen Verdächtigen, der regelrecht unmenschliche Fähigkeiten an den Tag legt, stellen kann, wird er von einer mysteriösen Behörde zu einem Aufnahmetest eingeladen. Dabei erfährt Edwards, dass Außerirdische seit Jahrzehnten unerkannt mitten unter uns leben. Die meisten tun dies in friedlicher Koexistenz, doch es gibt auch einige, die Ärger machen. Edwards entschließt sich dazu, sein altes Leben aufzugeben und Teil der sogenannten Men in Black zu werden. Aus James Edwards wird Agent J. Womit der frisch gebackene Man in Black jedoch nicht gerechnet hat, ist, dass er sich sogleich mit einer Aufgabe konfrontiert sieht, die größer kaum sein könnte. Denn was als ein simpler Fall von illegaler Einreise beginnt, bedroht auf einmal den Fortbestand der gesamten Menschheit. Doch zum Glück hat Agent J mit Agent K einen überaus erfahrenen Partner an seiner Seite. So viel dazu.
Perfekt. Vielen lieben Dank. Dann mal zur Einsortierung. Wie stehen wir denn zum Film? War das jetzt unsere Erstsichtung, wovon ich tatsächlich nicht ausgehe aktuell? Und wann habt ihr ihn das erste Mal gesehen? Ding Dong, magst du denn mal anfangen?
Ja, meine ersten Berührungspunkte mit Man in Black waren tatsächlich das Musikvideo von Will Smith mit dem gleichen Titel Man in Black. das damals in irgendwelchen Schulsendungen als hoch und runter lief und halt auch in irgendwelchen Zeitschriften hatte ich schon die Bilder gesehen. Und da ich damals schon Science Fiction sehr gerne mochte, war ich natürlich total hyped und hab den dann halt, als er auf VHS-Kassette rauskam, habe ich ihn halt gesehen. Und ich fand den auch gut. Jetzt nicht krass überragend, dafür hatte ich einfach schon zu viele tolle Science-Fiction, so richtig tolle Science-Fiction-Filme gesehen. Aber ich fand den schon recht gelungen und hab mir den dann auf VHS geholt irgendwann, dann auf DVD, auf Blu-ray, dann habe ich mir die Remaster Blu-ray geholt. Jetzt habe ich mir die 4K geholt und ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen, nachdem ich das letzte Mal auf VHS gesehen habe.
Das ist geil. Also die haben maximal bei dir abkassiert und die VHS hätte gereicht.
Ey, sowas von. Sowas von.
Dem Studio gefällt das.
Ah, also eigentlich müsstest du so eine Ehrenmitgliedschaft da bekommen oder die führen dich mal rum oder so. Mhm. Das ist das geil.
Kriegst eine Nebenrolle in Man in Black 5.
Ja.
Ja, sehr gut. Ja, danke dir. Oh, Jaco.
Also damit kann ich jetzt nicht dienen, aber ich hatte bei deiner Einleitung ein bisschen Angst, so das Will Smith-Video hat dich zum Science-Fiction-Fan gemacht oder so. Das ist ja heftig, aber na, Gott sei Dank war es ja nicht so. Also ich habe den Film auch, habe ich ihn auf VHS, nee, gar nicht. Ich habe den nicht auf VHS gesehen, ich habe ihn auf VHS aufgenommen, weil er lief damals auf Premiere. So Ende der 90er, ne, das war ja der Pay-TV-Sender damals, den ich für 2-3 Jahre hatte, weil meine Eltern hatten eigentlich meinem Opa Premiere geschenkt zum Fußball gucken, ne? Also Bundesliga und so. Mein Opa konnte damit nichts anfangen. Dann lief der Vertrag noch und habe ich den Receiver bekommen. Fand ich auch gut. Ne? Konnte ich so 2-3 Jahre alles aufnehmen, was da lief. Und da lief auch Man in Black. Also es war jetzt ein Jahr nach Kinostart oder wann die da immer liefen. Hab den gesehen und fand den so, ja, okay, irgendwie. Also hat mich jetzt nicht umgehauen, aber war in Ordnung. Und ich glaube auch seitdem gar nicht mehr. Ich habe auch keine der Fortsetzungen gesehen, weil es mich halt nicht so abgeholt hat. Das war für mich so ein Film, ja, den gibt's und der ist nicht so schlecht wahrscheinlich, aber ich hatte auch nie das Bedürfnis, den nochmal zu gucken. Und jetzt halt für den Podcast hier. Und vielleicht hat sich meine Meinung ja geändert. Vielleicht.
Hm. Ich habe deine Wertung schon gesehen.
Verrast. Ja, aber lass doch die Zuschauer im Glauben, ich baue ja was auf und
du. Genau, bei mir war es ähnlich. Das war ja so die Premiere-Zeit mit so Blockbustern, wo du das quasi abonniert hast und den Apparat zu Hause hattest und dann ja gucken konntest. Und ich glaube, ich habe ihn auch auf VHS-Kassette aufgenommen damals. Und ich fand ihn aber ziemlich cool. Ich fand ihn auch, das war irgendwie so die Will Smith-Zeit, ne? Also ein Jahr vorher Independence Day beispielsweise, ne? Und auch viele andere Filme rundherum. Und ich mochte den damals total gerne. Ich mag ihn mittlerweile nicht mehr so gerne, aus Gründen. Und aber damals war das tatsächlich ganz cool. Und auch mit dem Song in den Charts lief auf MTV ja rauf und runter. Und du hast dann irgendwie, ne, dieses coole Musikvideo dazu gehabt. Du hast also dieses Schnipsel auch vorher immer schon gesehen gehabt, bis ich den Film auch sehen konnte. Und da habe ich bestimmt immer mal wieder im Fernsehen geguckt daraufhin. Und irgendwann Anfang der 2000er irgendwann nochmal und dann tatsächlich jetzt lange Zeit nicht und heute, vorhin, vor 2 Stunden abgeschlossen die Neusichtung und muss ihm auch so ein bisschen abwerten, wenn ich nicht gänzlich, er macht immer noch viel Spaß, muss ich gestehen und er passt immer noch in dieses schöne End-90er Blockbuster-Kino rein. Das hat irgendwie so ein Gefühl, so ein Zeitgeist-Ding. Das können wir nachher noch im Detail, glaube ich, ein bisschen ausführen, aber tatsächlich hat er mir nochmal gefallen. Bei 2 und 3 musste ich jetzt stark nochmal drüber nachdenken, was da so passiert. Und 4 war die Hölle. Also ganz ehrlich, bei 4, ey, 4 war so schlimm, dass so dieses Spin-off mit Chris Hemsworth, ja, das ist grottig. Genau, also du hast da nichts verpasst, Jaco, mit den anderen Filmen, also, ne, aber.
Ich hätte sie ja jetzt auch nachholen können. Ich musste ja diesen Zusatzkanal abonnieren bei Prime, weil im anderen Streaming kriegst du den nicht. Und die hatten natürlich auch alle im Programm. Hab auch kurz überlegt, ich guck's jetzt weiter und dachte mir, ne, ich guck mir lieber Bruce Lee an, den hat mich interessant.
Genau, wo kann man ihn aktuell gucken? Du sagst schon, bei Prime kann man aktuell einen Zusatzkanal buchen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber.
Filmkult hieß
Filmkult
so,
oder sowas.
Irgendwie sowas, ja.
Kann man abonnieren, 7 Tage kostenlos, kann man direkt wieder stornieren, guckt man 7 Tage den Kanal, dann kriegt man von Amazon ein Angebot, hey, willst du nicht doch den Kanal abonnieren für 3 Monate für 1 Euro oder sowas? Also kriegt danach nochmal ein Angebot nachgeschossen, sonst kostet das 4,99. Kann man mal machen. Ansonsten kann man den natürlich digital überkaufen. Nein, DVD, Blu-ray, Ding Dong hat das dazu gesagt, welche Versionen es so gibt. Genau. Und ich habe
vielleicht könnt ihr Ding noch anschreiben. Der hat, glaube ich, noch so ein paar Editionen im Regal, die er nicht mehr braucht.
Genau. Und ich wollte ihn dann auch leihen und dann hat mir Amazon vorhin angezeigt so, hey, willst du ihn nicht vielleicht auch für 3,99 auf 4K UHD kaufen? Jetzt habe ich ihn digital gekauft in der Amazon-Tasche und jetzt ist er da drin.
Da hat Amazon alles richtig gemacht, ne?
Ja, ja. Aber
ich höre schon Ding Dong eintippen, den kauft dann auch noch digital für 3,99, damit das komplett ist.
Das ist mir gerade letztens für Jurassic Park ja auch schon passiert. Da wollte ich die Jurassic Park-Reihe 1 bis 3 mit meinem Sohn gucken und dann auch Amazon. Hey, willst du den nicht kaufen für 3,99? Jetzt habe ich die auch. Gut. Amazon kennt mich halt.
Ja, als wäre Amazon der Typ aus der Sesamstraße. Ey du, komm mal her, genau. Willst du was kaufen?
Ich habe hier ein S.
Ich habe hier ein A. Ja, genau.
Gut, bevor wir richtig einsteigen zum Film, wie gehabt, ein bisschen Trivia, ein bisschen Wissenswertes zum Film. Ich hole euch ab und frage, ob ihr es wusstet oder nicht. Ich fange an mit Will Smith. Als der nämlich den Anruf bekommen hatte vom Produzenten, das war kein geringerer als Steven Spielberg, hat den Film produziert damals, hat er tatsächlich nicht geglaubt, dass Steven Spielberg ein Telefon ist. Ich stelle mir sehr witzig vor, wie dieses Telefonat gelaufen ist. So von wegen, hä, was ist denn das hier für ein Prank? Bist nicht Steven, klick auf. Genau, der wollte ihm quasi sagen, dass er die Rolle bekommen hat und mit ihm über die Rolle sprechen, und aber hat er nicht geglaubt. Und hinzu kommt, er wollte noch die Rolle gar nicht annehmen. Das kennt man ja ein bisschen von Will Smith. Er hat ja so ein paar Rollen liegen gelassen über die Zeit. Matrix. Und das lag daran, dass er ein Jahr vorher Independence Day gedreht hatte und seine Frau hat ihn damals dann überzeugt, die Rolle anzunehmen.
Dreht aber 2 Jahre später Wild Wild West. Ne? Die Logik verstehe ich dann auch nicht. Statt Matrix. Ne? Ja. Toll.
Genau. Wusstet ihr das? Oder?
Nee.
Okay. Dann das nächste. Tommy Lee Jones hat die Rolle von Kay erst akzeptiert, nachdem Steven Spielberg ihm versprochen hat, er hatte dann auch einen Anruf von Steven, hat aber geglaubt, dass er dran ist, und hat erst gesagt, ich nehme die Rolle nur an, wenn ihr das Drehbuch nochmal nachbessert, ansonsten komme ich nicht zum Film, weil Jones nämlich gesagt hatte, dass der Geist der Comicvorlage nicht genug eingefangen wurde. Und das haben sie gemacht.
Ja. Gut, kann ich nicht so sagen, ich kenne die Comicvorlage nicht.
Ich auch nicht.
Auch nicht.
Das ist aber interessant, das nächste. Und zwar, eigentlich sollte jemand anderes Regie führen beim Film. Und zwar wurde John Landis gefragt zu dem Film. Der sollte eigentlich die Regie übernehmen. Der hat aber abgelehnt, weil er gesagt hatte, das ist doch eigentlich nur Blues Brothers mit Aliens. Sowas drehe ich nicht. Deswegen hat er abgelehnt und hat aber seitdem her in Interviews bekräftigt, dass er damals falsch lag und es bedauert, den Film nicht gedreht zu haben.
Ja, man muss aber auch sagen, John Landis hat zu der Zeit auch keine großen Hits mehr gehabt, ne? Das hätte nochmal so ein Comeback-Ding sein können.
Hat er gemacht, ja. Bloody Mary oder so, ist ja auch, glaube ich, in dem Zeitraum entstanden, oder?
Ja, war ein bisschen vorher, ja, Anfang der 90er Jahre.
Ja, oder?
Kein Mensch mehr auf dem Schirm, ja. Ne? Ja.
Okay, den Titelsong haben wir schon erwähnt, ne? Will Smith hat ja auch den Titelsong eingespielt, ne? Produziert.
Gerappt.
Genau, gerappt.
Gerappt.
Das Lied selber ist aber gar nicht von ihm, sondern das ist ein Coversong, und zwar Forget Me Nots oder Notes von Patrice Rushen aus dem Jahr 1982. Und wir hatten im Vorgespräch schon festgestellt, ich hatte nämlich gefragt, ob ihr das wusstet. Und Jaco, du hast gesagt, du hast es vor einer Woche auf einer Feier beziehungsweise im Radio kennengelernt.
Nee, nicht auf einer Feier, auf der Arbeit tatsächlich. Weil da läuft immer so ein dämlicher 80er-Jahre-Internet-Radiosender so. Und da habe ich diesen Song gehört und dachte erst, hey, wieso läuft der Man in Black in den 80er-Jahre? Und dann dachte ich, ach, das ist ja gar nicht, das ist nur die Melodie. Das ist ja witzig, wusste ich auch vorher nicht, dass es davon ein Original gibt. Aber das spielt ja auch scheinbar keine Sau mehr.
Nee, ist verdrängt.
Also zu Recht, muss man auch nicht kennen.
Aber Will Smith hat den Song verdrängt. Es gab insgesamt 3 Nachfolger. Man in Black International war 2009 der letzte, das hatte ich gerade schon angesprochen. Kann man gerne auch vergessen. Was man nicht vergessen darf, es gab eine Trickfilmserie, Man in Black, die lief von 1997 bis 2001 und wurde hier 1999 das erste Mal auch in Deutschland ausgestrahlt. Kanntet ihr die?
Ich weiß, dass sie existiert, aber ich meine, ich habe nie eine Folge gesehen.
Nein, kenne ich nicht.
Okay. Ah, schade. Ich habe die gerne geguckt als Kind.
Ich habe aber Man in Black auf der PlayStation 1 gespielt.
Genau, das gab es auch, ja.
Das kenne ich auch nicht.
Ja.
Aber wie man sieht, das Franchise hat mich ziemlich kalt gelassen.
Ja, ja. Genau, ansonsten noch was zu blanken Zahlen. Wir haben ein Budget von 90 Millionen US-Dollar damals gehabt und hatten Einnahmen von 589 Millionen US-Dollar. Also auch verständlich, dass sie da ein Franchise draus gemacht haben, weil das war durchaus lukrativ.
Stabil, ja. Kann man machen.
Zu Genre-Einsortierung habe ich schon was gesagt. Also der Film hatte jetzt nicht so ein großartiges Impact auf das Science-Fiction-Genre, sondern war einfach nur ein weiterer Teil von diesen Science-Fiction-Blockbuster-Filmen der Ende der 90er. Davon hatten wir einige und wir haben auch schon ein, zwei hier besprochen. Ich überlege gerade.
Ja, Starship Troopers auf jeden Fall und das fünfte Element.
Richtig, also zwei, genau. Und in die Kategorie passte halt auch. Ne? Es war damals so diese Sommer-Blockbuster-Science-Fiction-Kultur. Haben wir heute so nicht mehr. Heute laufen solche Filme eher Anfang des Jahres und spielen in der Wüste.
Nee, die spielen vor Greenscreen.
Ja, so ungefähr.
Ja, okay, gut. Alles klar, dann gehen wir mal zum Film über. Und wie immer gehabt, machen wir erstmal einen Bereich ohne Spoiler, wo wir jetzt noch nicht so auf die Details und einzelne Szenen eingehen. Das machen wir im Nachgang, da sprechen wir natürlich auch so Highlights und Lowlights. Falls jemand diesen 30 Jahre alten Film quasi noch nicht gesehen haben sollte, könnt ihr dann direkt dann nachher im Spoilerbereich ausmachen. Ich gehe aber eigentlich dann nicht davon aus, dass es noch so viele Menschen dann gibt. Aber genau, wie steigen wir dann erstmal ein? Ich habe so ein paar Fragen aufgeschrieben, beziehungsweise ein paar Kernfakten. Und erstmal so die Frage, wie finden wir denn den Film so ungefähr 30 Jahre nach Release? Wie wirkte der so auf euch jetzt beim Rewatch? Ding Dong.
Ich mag den immer noch. Das ist für mich persönlich so gelungenes 90er-Jahre-Popcorn-Kino, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Wir haben jetzt da schon zwei Titel genannt. Starship Troopers kann man da nicht so ganz ins Popcorn-Kino reinrechnen, aber das fünfte Element ist tonal, finde ich, sehr ähnlich. Dann hast du auch sowas wie Independence Day, Armageddon, Mars Attacks, Wild Wild West, Octalus. Wir hatten da so eine ganze Reihe an so Science-Fiction-Filmen, die alle so eine, ich sag mal, ganz gute Balance aus Gags und, ich sag mal, einer nötigen Ernsthaftigkeit so hatten. Ne? Jaco, wie ist bei dir?
Ja, nötige Ernsthaftigkeit. Ich finde, das ist halt eher auch eine reine Komödie. Ne? Mars Attacks ist ein guter Vergleich, finde ich.
Da ging es um Schicksal der Menschheit, du Monster.
Geht's ja immer dabei. Geht's ja hier ja auch wieder. Ne? Am Ende des Tages ist ja immer die Welt kurz vor der Auslöschung, warum auch immer. Ne? So Sachen wie das fünfte Element oder Octalus oder Armageddon, das ist schon ein bisschen mehr
hochdramatisch.
Definitiv. Über Armageddon können wir auch gerne an anderer Stelle nochmal reden, da habe ich ganz viel zu sagen, aber das sind ja dann doch eher Filme, die so diesen Humor mit so als Seiteneffekt haben, ne? Und Man in Black ist für mich halt eine ganz klare Komödie. Was mir so in den Kopf gegangen ist, das ist ein bisschen wie Beetlejuice für Science Fiction.
Oh, stimmt.
Aber ich mag Beetlejuice mehr.
Das ist ein guter Vergleich, deutlich. Ja.
Ne? Also eigentlich so ein Genrefilm, der aber das ja eher sehr ja ironisch und einfach so ein bisschen durch den Kakao zieht irgendwo. Ja, hab schon gesagt, ich fand den Film, also ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern, wie ich den damals fand. Ich weiß aber halt noch, der hat mich Ende der 90er jetzt nicht so begeistert. Ich fand den nicht schlecht, ich fand den guckbar, wie so vieles, was damals so guckbar war. Ich meine, war ich da 16 oder so, vielleicht 17, keine Ahnung, wann ich den genau gesehen habe. Aber ich hatte nie das Bedürfnis, mir den nochmal anzugucken. Und jetzt nach der Sichtung jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß warum. Und es ist kein schlechter Film, das will ich gar nicht behaupten. Der hat auch viele gute Sachen drin, aber nichts am Ende des Tages, was mich davon überzeugt, jawohl, der muss jetzt in meine Sammlung. Und wenn auch nur einmal und nicht dutzendfach.
Stell dich in die Ecke.
Ja, genau. Ich muss ja sagen, ich bin großer Tommy Lee Jones Fan und deswegen hat mich der Film eh immer auf der Ebene schon abgeholt. Und zu Will Smith habe ich schon was gesagt gehabt. Der hat jetzt sehr, sehr viel nachgelassen, muss ich sagen. Jetzt, wo auch in die Neusichtung heute war, hatte ich irgendwie so manche... ansonsten gebe ich euch total recht. Total klassische Komödie, halt in diesem Science-Fiction-Genre. Ich finde, Effekte sprechen wir gleich nochmal an, weil das ist nochmal ein eigenes Thema. Was er halt gut macht, ist diese Buddy-Cop-Thematik, die er so mit reinnimmt, aber auf einem anderen Level, also schon fast so parodiemäßig mit diesem, ne, er ist so ernsthaft unterwegs, Tommy Lee Jones, ne, und Will Smith ist eher so, ne, der überzeichnete, völlige Bonkers-Charakter. Und die überleben dann so diese Geschichte, diesen Fall quasi. Und so war übrigens auch die Zeichentrickserie die ganze Zeit. Das war ziemlich lustig.
Okay.
Genau, und das macht er irgendwie ganz cool.
Ich glaube, vielleicht stört es mich auch an dem Film so ein bisschen. Das ist so sehr Baukasten.
Ja, ja, genau.
Das ist wirklich so dieses Buddy-Cop-Ding. Und dann hast du halt beide Charakter, also Tommy Lee Jones und Will Smith spielen auch so ihre Paraderollen, die sie in den 90ern immer gespielt hat. Mhm. Also Tommy Lee Jones, dieses grummelige Knittergesicht, der so ein bisschen zynisch ist. Und Will Smith ist halt so, also ich finde, der hat in den kompletten 90ern eigentlich so immer nur so Variationen von dem Fresh Prince gemacht, der zwar so ein bisschen erwachsener ist, aber es ist immer dieser lässig, coole Typ, der immer so ein bisschen schluffig da so reinrutscht in irgendwelche Situationen, aber das dann doch ganz locker managt. Zwar immer so ein bisschen hektisch und so ein bisschen überfordert, aber eigentlich ist es am Ende des Tages kein Problem, weil es halt so ein cooler Typ. Und das ist halt dann, ja, diese Buddy-Cop-Nummer, du hast diesen alten, etwas grummeligen, dann hast du halt diesen jungen, etwas durchgeknallten und die passen überhaupt gar nicht zusammen und mögen sich am Anfang und nicht. Am Ende ist natürlich alles super und dann kommt irgendwie, wie in jedem so ein Film, irgend so ein Alien, random von irgendeinem Planeten, sucht irgendwas auf der Erde, findet das und dann geht's wieder darum, dass die ganze Welt zerstört wird, warum auch immer, so. Also, es ist alles so. Also heutzutage würde man sagen, ChatGPT schreibt dir solche Drehbücher. Ne? Gab's damals noch nicht. Aber ganz, ich glaube, ChatGPT wird ja inzwischen sogar bessere Drehbücher schreiben. Weil das ist so komplett einmal Baukasten.
Also da gebe ich dir recht.
Und technisch aber super gemacht. Da gibt's
genau, nichts. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Also du hast halt diesen MacGuffin natürlich auch, ne? Mit dieser Band des Orion-Geschichte. Also das ist halt alles, du hast diese, das, was du gerade beschrieben hast, du hast diese Stücke natürlich alles so drin. Was ich dem Film aber einfach gebe, ist, es wird halt nicht langweilig. Du hast immer irgendwas zu entdecken, du hast wirklich spaßige Charaktere, du hast ein gutes Tempo und du hast halt einfach dieses Sommer-Blockbuster-Feeling, was dieser Film auch heute für mich zumindest immer noch ausstrahlt. Also das kann er einfach. Was ich dem Film aber mittlerweile so ein bisschen nehme, wo er so Glanz verliert, ist so dieses 90er-Popkultur-Ding, was er da noch drin hatte, vielfach drin hatte, wo dann, bestes Beispiel ist jetzt kein großer Spoiler, aber du hast dann so eine Leinwand, ich was gesagt, so ein Bildschirm und dann sind da so Aliens-Schauspieler, die verfolgt werden. Und da hast du dann Sylvester Stallone und dann später wird dann erwähnt, dass ja Michael Jackson auch ein Außerirdischer ist, ne? Und auch so manche Gags und Anspielungen funktionieren heute nicht mehr so wirklich. Und ich glaube, neue Generationen fragen sich bei manchen Sachen eher so, hä, was sollte das jetzt eigentlich? Also so ging es mir jetzt heute beim Rewatch.
Also ich muss sagen,
ich wollte sagen, dafür kann der Film ja nichts, dass er Kind seiner Zeit ist irgendwo.
Ja, ja.
Klar, manche Dinge versteht man vielleicht heute nicht, wenn man erst, was weiß ich, 2010 geboren wurde, kann man mit so Michael Jackson Gags halt nichts anfangen. Gut, dafür ist aber wirklich ein Kind seiner Zeit. Ich finde aber wirklich, man merkt, das ist so ein typischer 90er-Film. Das ist, das kann man halt gut wie schlecht finden. Damals hat das super funktioniert.
Ja, ja.
Ich sehe aber auch bei vielen 90er-Filmen, die damals so große Hits waren, inzwischen so, es hat so seinen Glanz verloren, weil so toll war das eigentlich auch nicht.
Ja.
Also ich mochte es. Ich mochte diese Callbacks in die 90er, aber ich mag ja auch das 80er-Jahre-Kino, deswegen. Ich mag diese Stimmung, ich mag diese Atmosphäre und ich mag einfach diese Zeitreisen. Es ist, also, mir gefällt sowas.
Dann mag ich die 80er aber auch lieber als die 90er. Zum Teil. Natürlich nicht alles pauschal. Man in Black ist so ein typischer 90er-Jahre-Film, der, finde ich, der hat sich überholt. Der hat sich überholt einfach.
Wie gesagt, ich mag's. Ich mag das, wenn die Filme da in ihrer Zeit verhaftet sind. Ich komme damit wunderbar klar.
Und ich stehe da, glaube ich, irgendwo zwischen euch beiden. So, also auf der einen Seite, ne, ja, auf der anderen Seite so, hat ein bisschen Federn gelassen, muss ich sagen. Wo er nicht Federn gelassen hat, und jetzt kommen wir zu dem, was ich jetzt gesagt hatte, die Effekte. Das ist mir vorhin jetzt beim Film nochmal aufgefallen, auch in 4K UHD. Der Film hat immer noch für das Jahr 97 und quasi 96 ja gedreht worden, wirklich richtig gute Effekte.
Ja.
Also ist jetzt nirgendwo, dass ich einen richtigen Totalausfall habe. Die haben mit Puppen gearbeitet, die haben mit Schleim gearbeitet, die haben auch gut mit CGI an manchen Stellen gearbeitet, diese Autoszene zum Beispiel. Da gibt's so ein, zwei Sequenzen und auch das Finale relativ krachig immer noch, ne? Also du hast nie das Gefühl, so dass du da so aus der Zeit fällst. Und das gebe ich dem Film heute wirklich immer noch. Also die Effekte und natürlich auch der Soundtrack, ne, von
Danny Elfman.
Genau, Danny Elfman. Das ist wirklich, das funktioniert heute noch richtig, richtig gut. Genau. Ich weiß nicht, wie es euch da gerade ging.
Also ich sag mal so, die Practical Effects, die fand ich gelungen. Die sehen nach wie vor einfach klasse aus. Deshalb habe ich einfach ein Herz für diese Effekte, weil die auch nach x Jahren immer noch schön greifbar und authentisch wirken. Das CGI
es gab so ein paar Szenen, die halt schwach sind mittlerweile, aber das hast du auch bei Jurassic Park und das hast du auch bei Independence Day. Das ist halt einfach der Zahn der Zeit. Ne? Also gerade, wir wollen nicht spoilern, es gibt ein paar Szenen einfach, die da jetzt nicht ganz so gut aussehen, gerade hinten raus.
Ja, aber wie du schon sagst, für 90er Jahre CGI ist das doch immer noch ziemlich gut.
Ja.
Ich finde, man wird ja nicht zugeballert mit dem CGI. Es unterstützt ja eigentlich immer nur so ein paar Momente. Also heute ist ja alles CGI. Und da hast du halt vor allem noch die handgemachten Effekte, die Masken.
Ja.
Also ich finde, kommt von Rick Baker. Das ist, glaube ich, war jemand mal besser in dem Fach? Also zumindest zu der Zeit, glaube ich, niemand. Ne?
Mhm.
Der ist fantastisch, was der Mann da macht. Das sieht toll aus. Das ist auch sehr fantasievoll.
Ja.
Ich finde so die Kreativität, die der Film an ganz vielen, so einzelnen Details hat, die hätte ich mir mehr auch in der Handlung gewünscht, sagen wir es mal so. Weil der hat immer wieder so schöne Ansätze und so schöne kleine Ideen drin, die ich so im Großen und Ganzen leider oftmals vermisse.
Ja, ich finde den allgemein sehr detailverliebt, auch bei den Kulissen. Also ich finde, wenn du die Straßen von New York siehst oder so, die sind richtig schön belebt. Und auch wenn du Aufnahmen von Innenräumen hast, das wirkt alles so richtig schön organisch. Da hat sich jemand richtig Mühe gemacht beim Set-Design.
Ja, so dieses Handwerkliche, da gebe ich dem Film, das ist immer noch toll, auch nach fast 30 Jahren. Hut ab, das ist wirklich ziemlich gut.
Ja, aber ich muss dir recht geben, also ich mag den Film, wie gesagt, aber ich sag mal, der hat schon ein bisschen wenig Tiefgang. Also jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie aus der Erinnerung aus was Krasses erwartet hätte, und es war mir schon klar, dass das immer noch eine Gag-Parade ist, ne? Aber ich sag mal, der war schon unterhaltsam, aber ich habe mich jetzt nicht unbedingt emotional mitgerissen gefühlt, ne? Und insgesamt ist die Geschichte halt schon sehr simpel gestrickt.
Ja.
Und ich war dann schon so ein bisschen, also ich war sehr überrascht. Ich habe irgendwann mal auf die Zeit geguckt und dachte so, was, 60 Minuten sind schon rum? Heftig, das ging ja fix. Und dann die letzten 30 Minuten waren dann halt so, wenn ich mir gedacht habe, naja, also irgendwie hätte er gerne noch ein bisschen länger sein können. Das war dann so schnell runtergekurbelt.
Ja.
Ne? Also es war so, ich weiß nicht, also so 20 Minuten länger vielleicht, ne? Weil du hast 60 Minuten lang wie so eine, ich sag mal, mehr oder weniger so eine lange Exposition. So hat's für mich so ein bisschen gewirkt, ne? Und dann ist irgendwann klar, okay, darauf läuft's hinaus und dieses Problem kristallisiert sich raus. Und das ist dann eigentlich relativ, einfach zu lösen, ne?
Ja, ich finde, genau das ist das Paradoxon dieses Films, weil eigentlich predige ich ja immer, heutzutage sind alle Filme zu lang. Weil ja jeder Kackefilm 120, 130 Minuten geht, egal was. Ne? Irgend so ein kleiner Genrefilm, habe ich jetzt gesehen, Megan 2, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber der geht 120 Minuten. Ohne ihn gesehen zu haben, behaupte ich jetzt schon, das ist zu lang. Braucht so ein Film nicht. Macht denn in 90 Minuten, passt. So, ist ja immer so. Dann fühle ich mich ja eigentlich, ich finde das ja schön, dass man wieder Filme in 95, 100 Minuten, ne? Ich predige das, macht wieder solche Filme. Aber genau bei dem Film habe ich gedacht, ja, hier ist es eigentlich zu wenig. Weil, und auch ne, den Kritikpunkt eigentlich, dass der kurzweilig ist, ist ja schön. Wie du sagst, nach 60 Minuten denkt man, was, sind schon 60 Minuten rum? Ja, aber dann hast du halt auch nur noch knapp 30 für eigentlich, es geht so viel verloren eigentlich. Dieser Film könnte so viel mehr machen. Der kann so eine Welt aufbauen mit so ganz vielen Ideen und Figuren und was ist da und da. Und auf einmal ist der vorbei mit, wie finde ich, auch relativ unspektakulär. So, also von der Art und Weise, was da passiert.
Ja, ja.
Dass ich mir genau da gedacht habe, also ausgerechnet, der Film hätte ruhig auch mal 2 Stunden gehen können. Oder auch 130 Minuten, wenn du es halt entsprechend füllst. Dann war der Bub vorbei. Komisch.
Ja, fand ich auch. Ich fand allgemein das Finale, fand ich rückblickend jetzt schon irgendwie enttäuschend. Also ich habe da irgendwie, ich konnte mich nicht mehr groß dran erinnern, aber ich habe so gedacht, so von der Geschichte her, da kommt doch jetzt bestimmt noch mal was Größeres. Und dann war so, vorbei.
Genau.
Okay. Thomas?
Ist tatsächlich im Spoilerbereich auch zwei meiner Hauptkritikpunkte, die ihr jetzt schon angesprochen habt.
Entschuldigung.
Wo ich nachher nochmal, da gehe ich ja nachher nochmal genauer drauf ein, das kann ich jetzt noch nicht so weit ausholen. Aber da ist tatsächlich der Hauptkritikpunkt einmal, dass es so abgehackt überhastet wirkt am Ende, ne? Also dass du so Szene, Szene, Szene und eine bestimmte Figur, die da auch so reinfällt. Und tatsächlich das dieses Man in Black Universum, was mir sehr sehr gefällt, ne? Du bist geblitzt Dings, ne? Du hast so eine geheime Behörde, da kann man ja total viel draus machen und an manchen Stellen hast du das ja auch, dass du so Sachen bekommst an die Hand, ne? Zippende Grille zum Beispiel, diese kleine Waffe und sowas alles. Also richtig verrückte, detailverliebte Ideen, die da ja reingepackt worden sind. Und am Ende, jetzt beim Rewatch, dachte ich, ha, da fehlt mir aber auch einiges von dem Man in Black, von dieser Organisation, von den Hintergründen, von den Aliens so. Ne? Also das ist so schnell abgehakt.
Und ja.
Dann ist der Film auch schon zu Ende. Ich habe die Nachfolger natürlich gesehen. Ich kenne da jetzt schon ein bisschen was anderes natürlich, aber Jetzt dachte ich so am Ende, ah, da fehlt was. Also ich glaube, wenn man so einsteigt und sich denkt, so, das ist jetzt ein schöner, schneller Sommerblockbuster, der einfach auch Spaß macht, Humor macht und coole Effekte hat, dann wird man zufrieden sein. Aber ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen mehr Tiefe auch erwartet, das habt ihr ja beide auch schon angesprochen eben, so inhaltlicher Natur und von dem Universum an sich und von einem guten, ausgedehnten Finale vielleicht, was so ein bisschen emotionaler oder krachender ist, das gibt's hier halt nicht. Du hast halt so eine schnelle Achterbahnfahrt.
Ja, Starship Troopers, möchten Sie mehr wissen?
Genau.
Ja,
ja, genau.
Bitte. Ja, bitte.
Eben, weil der hat ja das Potenzial. Und das meinte ich ja vorhin, er hat so viele Details, er teast so Dinger an, wo du denkst, ja, das ist alles gar nicht schlecht, das ist interessant, erzähl mir mehr. So, macht er aber irgendwie nicht. Und dann ist er vorbei. Das ist halt verschenktes Potenzial. Also der Film hat massig Potenzial, was er meiner Meinung nach nur sehr grob ausschöpft, wenn überhaupt.
Ja, aber das, wir hatten das Wort Paradoxon schon mal gehabt, ne? Es ist dieses, das Worldbuilding funktioniert super. Also ich habe diesem Film zu jeder Zeit abgenommen, dass es da eine Geheimbehörde gibt, dass Aliens unter uns leben. Das hat alles schlüssig gewirkt. Auch in sich, wie diese Behörde sich finanziert, wirkt schlüssig. Es wird ja gesagt, dass sie über quasi Patente arbeiten. Also sie sind nicht irgendwie regierungsfinanziert oder sowas, sondern sie sind eigenständig, haben eben außerirdische Technik, die wir halt natürlich mittlerweile alle kennen als gewöhnliche Technik und haben da halt die Patente und finanzieren sich darüber. Ne? Es hat alles schön schlüssig gewirkt, aber so, wie ihr sagt, du willst mehr wissen, aber du erfährst es halt nicht.
Tja.
Und auch dafür, dass wir so eine Story haben, wo es ja im Endeffekt darum geht, dass die Erde bedroht wird, auch aus heiterem Himmel so. Und dann ist es aber auch ganz plötzlich wieder vorbei.
Ja.
Und die Bedrohung und das Ganze ist gelöst. Und denkst du so, okay.
Ja. Es ist halt so ein Mittel zum Zweck.
Ja. Und es ist ja wirklich ein MacGuffin, ne? Also es dreht sich ja darum, dass so eine Perle gesucht wird, wo, ist das ein Spoiler, wenn ich das verrate? Nein, das ist nicht, oder? Wo eine Galaxie drin ist, ne? Und das ist ja eigentlich nur da, damit du am Ende diesen Gag hast wir sind selber so, ne? Und
es ist auch einfach nur da, damit du irgendwas hast, das gesucht wird und
richtig,
irgendwas, was eine Bedrohung erschafft.
Genau.
Aber man versteht überhaupt nicht, was ist die Bedrohung, warum genau, was will der damit, wer sind die auch überhaupt? Das ist alles Mittel zum Zweck, dieses ganze Bedrohungsszenario und dieser Antagonist, der da kommt, als hätte man da noch gar keinen Plan gehabt. Man hat alles andere geschrieben und dachte, geil, dann machen wir einen Film draus. Und so, ach ja, aber irgendwie brauchen wir noch was. Ja, halt so ein Typ, der kommt und sucht was und dann am Ende aus irgendeinem Grund wird die Erde bedroht. Aber
eben so, bei Mars Attacks war die Welt bedroht, bei Independence Day, also muss sie bei uns auch bedroht sein.
Genau. Und wie jetzt bei jedem Marvel-Film, wo auch wieder irgendwas aus dem Hut gezaubert wird, ist wieder die größte Bedrohung der Welt. Pff.
Muss ja auch ein bisschen Druck im Kessel, genau.
Genau.
Muss ein bisschen Druck im Kessel sein. Ich würde den Nicht-Spoiler-Bereich jetzt gerne mal ein bisschen abschließen. Ich glaube, wir haben schon vieles erwähnt. Humor hatten wir auch was zugesagt, ne? Also, passt an vielen Stellen immer noch total gut. Ich finde,
wobei Humor ja immer so ein bisschen Ansichtssache ist.
Ja,
das ist, klar. Das muss ich auch sagen, es ist halt nicht mein Humor. Also, das ist nicht so der Film, über den ich mich irgendwie totlache. Ist Ansichtssache. Ich finde zum Beispiel immer sprechende Tiere in Filmen, finde ich unfassbar ätzend. Gibt's hier nur eine Szene?
Und die
viele vielleicht bestimmt ganz lustig ist.
Ja, aber ich fand die großartig wieder. Ich
hasse sowas. Ich hasse sowas einfach. Aber das ist so meine persönliche Präferenz. Sobald sprechende Tiere in Filmen vorkommen.
Was? Das ist eine der besten Szenen.
Ich kann das nicht leiden. Ja, siehst du, vielleicht werde ich auch deswegen damit nicht so warm.
Also mir hat sie tricktechnisch gut gefallen.
Ja.
Ich habe jetzt gedacht, oh je, das könnte schwierig sein. Aber wenn jetzt, gab ja den Film Doggy Style vor ein paar Jahren, zwei oder so.
Ja.
Also der sah schlechter aus für mich, so was die Lippenbewegung anging und sowas. Da fand ich den eigentlich... Fand ich ganz nett.
Habe ich nicht gesehen, aber was ich dem anrechnen möchte, die Synchronstimme ist die von Joe Pesci und ich finde, das passt ganz geil. Ja. Weil da hast du diese Leo Getz-Vibes aus Lisa Mappen gleich.
Genau, ansonsten würde ich noch was sagen zum Action-Bereich. Also ich finde, da passt er auch gut rein. Also du hast immer mal wieder auch ruhige Szenen, wo die Figuren sich wieder finden, dem Ding hinterherjagen und irgendwie, wird mal rumgeballert, da wird ein bisschen rumgelaufen. Du hast so eine Tunnelszene mit dem Auto, du hast am Ende dann eine Schabensituation. Ach ja, Schabe wollte ich gleich noch ansprechen. Also ich finde, das kann man dem Film auch immer noch reinsteigen, Spaß haben, Ende. Schabe. Da würde ich noch sagen, das ist ja quasi der Antagonist im Film. Das wird ja auch im Trailer, also ist ja jetzt auch kein großer Spoiler, fällt ja auf die Erde, hattest du ja vorhin auch gesagt. Genau. Und ich finde, Vincent D'Onofrio macht das großartig. Das ist ja auch wieder dieses Detailverliebte, wie diese Schabe dann im Menschenkörper durch diese Welt jongliert. Finde ich immer noch großartig. So.
Ja, ja.
Jaco sieht total begeistert aus gerade.
Nö, ich mag Vincent D'Onofrio total gerne und ich finde auch in dem Film wirklich stark, weil du erkennst ihn teilweise auch gar nicht mehr.
Der verfault ja auch über die Zeit hinweg.
Ja, also das ist natürlich auch dem Maskenbildner geschuldet. Ja, Rick Baker ist ein Genie, aber Vincent D'Onofrio spielt es auch so, ich hätte ihn nie wiedererkannt irgendwann. Ja. Das ist schon cool.
Mhm, gebe ich dir recht.
Okay. Habt ihr noch was, ohne dass ihr spoilern müsst, wollt? Könnt.
Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte haben wir jetzt alle schon irgendwie umrissen, ne? Also
ja, wenn wir im Spoilerbereich gehen, dann können wir doch das eine oder andere vielleicht sagen.
Alles klar. Dann spreche ich hier die Spoilerwarnung aus und wir steigen ein. Und wie immer habe ich den Vortritt und würde gleich Schabe wieder ansprechen. Weil ich finde sowohl den Auftritt von der Schabe aus dem All quasi, wie dann Vincent D'Onofrio in seiner Figur als dieser frauenschlagende Macho-Typ mit seinem Gewehr da rausläuft und dann sagt, ey, irgendwas mit ich baller dich weg oder sowas. Oder, nee, leg deine Waffe weg, sagt das außerirdische Wesen oder sowas, sagt die Schabe. Und dann akzeptiert. Auf jeden Fall wird er dann gefressen. Und ich,
ja, dann musst du sie schon aus meinen Toten.
Genau.
Ja, genau.
Dann macht er den Charlton Heston. Out of my cold dead hands. Akzeptiert, sagt er. Oder das ist akzeptabel. Und dann,
genau, das ist akzeptabel, genau. Das ist immer noch eine großartige Szene. Und das geht ja durch den ganzen Film hinweg so durch, ne? Die Maske funktioniert hervorragend, wie Vincent D'Onofrio sich bewegt, auch in dem Auto, wie er nachher dieses Ding öffnen will. Gut, über die CGI-Schabe am Ende haben wir schon was gesagt, so. Ja. Aber bis dahin, großartig. Das ist mein absolutes Highlight im ganzen Film, ist diese Schabe und wie diese Schaben auch manchmal aus ihm rauskrabbeln. Und wie es ja immer wieder Situationen gibt, wie er auf so Menschen trifft, die Käfer töten oder zertreten oder diese Fliegenszene in dem Leichenschauhaus mit Lass das! Großartig. Ja, was sind so bei euch die Highlights? Was wollt ihr mal ansprechen?
Ach, Highlights ist halt schwierig. Ich habe meine Highlights eigentlich schon genannt. Das sind so diese kleinen Details, die ich ganz witzig finde zum Teil. So Anspielungen drin. Vincent D'Onofrio macht einen super Job. Aber so richtige Highlights, ich weiß nicht. Also nichts an diesem Film holt mich halt so komplett ab. So, ich könnte einen Lowlight nennen. Und das ist...
Ja, das machen wir gleich. Wir sprechen jetzt erstmal über die Highlights.
Gut, dann habe ich ja aber schon erwähnt. Das sind halt diese kleinen Ideen am Rande, so kleine Details, so gute Anspielungen in gewissen Momenten. Das ist die Masken. Aber im Prinzip habe ich das schon alles genannt. Also von daher übergebe ich dann an Ding Dong.
Ja, ich muss eigentlich tatsächlich das Gleiche sagen wie Jacko. Nur, dass ich den Film halt trotzdem gut finde. Der hat für mich jetzt auch nicht so die eine oder die zwei Szenen, die jetzt so super herausragend sind, sondern es ist so dieses Gesamtkonstrukt, was halt stimmig ist, mit allem, was wir schon gesagt haben, die Bilder stimmen, das Tempo stimmt, die Gags und dieser für mich persönlich noch dieser gewisse Rest an Ernsthaftigkeit in den richtigen Momenten, der passt halt einfach, die Chemie zwischen Will Smith und Tommy Lee Jones funktioniert auch, es ist so dieses ganze Zusammenspiel. Ich habe auch keine, die eine Szene, wo ich jetzt sagen würde, die ist super cool. Vielleicht noch am ehesten die, wo sie in dem Hauptquartier der Men in Black sind und diese kleine Kugel durch den Raum schießt. Die fand ich noch ganz witzig, aber ja, das sind so Bilder, ne? Also was mir zum Beispiel gefallen hat als Bild, weil es so was Comichaftes war diese Farm von, wie heißt er, Edward? Mhm. Also bevor er die Schabe wird, ne? Weil diese kleine Farm mit dem Hügel dahinter, das hatte so Tim Burton-Vibes für mich so ein bisschen, ne? So was Comichaftes. Und auf sowas stehe ich allgemein. Einfach diese Bildsprache von dem Ganzen, die hat mir einfach sehr, sehr zugesagt.
Was ich vielleicht noch ganz positiv wirklich fand, war der Charakter von Tommy Lee Jones, dass er am Ende noch so eine kleine andere Facette kriegt. Weil der ja eigentlich dieser grummelige, bärbeißige Typ ist, der Will Smith auch so einordet, wie es dazu zu laufen hat und auch ganz klar runtereiert, ne, du gibst dir deine Persönlichkeit auf dein Leben, das dient alles nur dem Job und dem höheren Sinne. Und dann ja an dieser Twist, was mal Twist noch kommt, dass er ja eigentlich todunglücklich ist, eben weil er seine damalige Verlobte aufgegeben hat. Das fand ich noch so ein bisschen, so ein schöner Moment nochmal.
Ja, und ich mochte die Anfangsszene, die haben wir jetzt zwar komplett rausgelassen, aber die hat mir auch gefallen. Wir haben ja zum Score von Danny Elfman, der einfach super klingt, haben wir wie so eine Libelle durch den Straßenverkehr fliegt. Das ist eine coole Szene. Und allgemein diese Eröffnungsszene in der, was ist das, ist mexikanisches Grenzland oder sowas, oder an der Grenze, diese Szene fand ich auch irgendwie ganz gelungen, weil sie einen gut in den Film schon mal einführt. Sie gibt so die Tonalität vor, die vorherrschen wird, ne? So, dass es eher witzig ist, aber auch schnell umschlagen kann, wenn dieses Alien auf den Polizisten zustürmt und ihn fressen will, dann ist es ja nicht mehr witzig in dem Moment, wenn der ältere Agent versucht zu schießen, aber er kriegt es nicht mehr hin. Und es nordet einen so, schon so auf den Film so ein bisschen ein, finde ich. Also ich war da voll drin bei der Szene.
Ne, der Anfang gefällt mir auch. Wo ich noch eine Lanze verbrechen möchte, ist die Rekrutierung in dem Hauptquartier.
Ja, die ist auch witzig.
Ich finde das immer noch großartig, weil die kommen ja da alle rein in diesen Testraum und da sitzen schon so Army-Typen durchgestylt und dann wird ja dann gefragt, so, warum sind wir denn überhaupt hier, ne? Weil wir die Besten der Besten der Besten sind, Sir. Das hatte ich, Zitat, kann ich heute immer, ich finde das immer noch großartig und das funktioniert auch immer noch. Und dann hast du ja diesen riesen Test mit den Bleistiften und alle versuchen diesen Test auszufüllen und Jay rutscht ja dann mit dem Tisch ran. Großartig. Und danach hast du ja die Schusssequenz, wo alle aus vollen Rohren ballern und Jay quasi nur einen einzigen Schuss abgibt auf dieses Mädchen, weil das halt Quantenphysik liest, von dieser Pappfigur her. Ich finde, also genau, also es zählt halt auch wieder so rein, diese Details einfach, dieser Film, in diesem Film auch immer wieder unserviert. Ich finde, das funktioniert einfach groß. Und da muss ich immer noch feiern, wenn ich das sehe, das ist, finde ich immer noch lustig.
Also der Gag mit dem Tisch, ich glaube, das ist das Witzigste an dem Film, für mich. Weil ich fand, das war der am, also das trifft so meinen Humor am ehesten, wie die da alle versuchen, diesen Zettel auszufüllen. Und der Film spielt es ja auch lange. Das geht ja locker 2 Minuten bestimmt. Da ist jeder irgendwie verkrampft. Und ich kann das total nachvollziehen. Und dann, er kommt und zieht dann einfach diesen Tisch ran. Das war, weil das gut ausgespielt war. Das war ein gutes Timing. Die Szene war gut vorbereitet, eine gute Pointe. Alles andere holt mich nicht so, aber das fand ich lustig.
Siehst du, da haben wir doch noch was gefunden.
Ja, siehst du.
Ja, aber das sind ja trotzdem, das sind diese kleinen Szenen, die so schön miteinander harmonieren. Mhm. Das ist nichts Großes. Das ist nicht so die eine Bombastszene, die man bei einem anderen Film hat. Das ist kein riesiges Setpiece, das da irgendwie im Raum steht, ne? Sondern es sind viele, viele kleine, witzige, goldige Momente, die halt einfach Spaß machen. Und die sind in einer Dichte aneinandergereiht. Das ist halt einfach, ist halt geil.
Ja. Ich würde jetzt gerne noch über Lowlight sprechen, hatte ich ja schon vorhin angekündigt und ich würde das gerne noch ausführen. Was mir jetzt wieder aufgefallen ist, die Figur von der Linda, ich weiß gar nicht, wie sie nochmal
Linda
heißt.
Linda Fiorentino, ja.
Ja, ja. Das funktioniert für mich heute nicht mehr. Ich finde, das ist wirklich cringe, wenn ich es jetzt nochmal raushauen will als Wort. Es ist echt ein bisschen peinlich und drüber und sie wird ja mehrmals geblitzdings und wie sich Will Smith dann immer an den Hals wirft und die so rumflirten. Oh, das ist so, völlig aus der Zeit gefallen. Ich weiß nicht, ob das damals schon so ein bisschen problematisch war, aber jetzt ist es so richtig schlimm, dass und auch wie oft sie zu diesem Leichenhaus zurückkehren und das war so ein Dreh- und Angelpunkt wird von der Handlung auch immer wieder. Oh, das fand ich schwierig.
Also ich glaube, damals war das unproblematisch. Also ich will das nicht gutheißen oder so, aber ich glaube, in den 90ern hat man sich darüber einfach nur beömmelt und Spaß dran gehabt. Ne? Das ist ja jetzt auch kein Sonderfall. Ne? Das hast du ja wirklich in vielen Filmen, dass Frauen gerade, ne, wenn wir noch weiter nach hinten gehen, wird es ja noch schlimmer, ne, geschichtlich. Ne? Das ist halt leider einfach so gewesen. Ne?
Ja, fand ich auch. Also und gerade ich finde die Figur von Linda Fiorentino auch nicht gut geschrieben und dass sie am Ende dann quasi auch so der Nachfolger ist, auch aus dem Nichts raus.
Ja,
was hat sie denn gerissen, bis auf entführt zu werden? So, das ist halt auch so, das ist ja.
Und sie obduziert Leichen, ne? Also sie hat ja auch keine Kampferfahrung oder sonstiges irgendwie, ne? Ist doch völlig banale, das so reinzuschreiben. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja. Ja gut, aber irgendwie willst du die Figur noch abschließen, ne? Ganz rausnehmen kannst du nicht. Und ich meine, sie hat die Schabe dann final gekillt und sie kam mit dem Ganzen klar, ohne irgendwie am Rad zu drehen. Da sind Monster und sowas. Aber ich gebe euch natürlich recht, das ist natürlich keine krasse Qualifikation. Ne? Also im Grunde muss man auch bei Will Smiths Figur, ne, bei, wie heißt er, James Edwards, muss man ja auch schon sagen, naja, okay, der denkt pragmatisch und der denkt out of the box und vielleicht ist er deswegen gerade ein guter Kandidat, aber ansonsten...
Vor allem der Kay begründet das ja vor seinem Vorgesetzten bei diesem Casting, sage ich mal so, wo der sein Chef ihn ja auffragt, ja, warum denn der Typ, wo wir hier diese ganzen krassen Militärtypen haben? Ja, der ist dem zu Fuß hinterhergerannt. Ich meine, ja gut, der kann schnell laufen. Also das ist ja zum ersten Moment jetzt auch nicht so, dass ich sage, ja Menno, da haben wir jetzt mal richtig draußen. War ja auch geschummelt, weil er ist die Hälfte der Strecke mit dem Auto gefahren und ist dann abgesprungen. Also er hat ihn doch nicht mal zu Fuß eingeholt, ne? Also nur das jetzt rauszuhören, zu sagen, der ist es, weiß ich jetzt nicht. Hinterher war es richtig, das konnte er noch gar nicht wissen zu dem Zeitpunkt.
Aber ey, wir kennen nicht das Anforderungsprofil von den Men in Black, ne? Also vielleicht haben die nicht die allerhöchsten Standards.
Scheint sehr locker zu sein, genau.
Intelligente Leute haben wir genug, die sind alle fett und können nicht laufen, wir brauchen den Schnellen.
Ich meine, ich frage mich ja auch, in dem Teil wird es ja auch gar nicht klar, ne? Du hast die Namen nach Anfangsbuchstaben. Ich denke mir so, das heißt, ihr habt dann quasi ein Problem, wenn zwei Leute J mit Anfangsbuchstaben heißen, oder?
Heißt JJ. JJ oder
ja, und ihr habt und ihr habt tendenziell nur 26 Leute dann so, also
die anderen müssen gekündigt werden, wenn ein neuer J kommt, dann ja.
Und der Name muss passen. Also der ist ja hochqualifiziert, ne, aber wir haben schon einen K, also können wir keinen neuen K haben. Tut mir leid, Karl, du musst gehen.
Das ist bestimmt irgendwann mal Thema in der Zeichentrickserie gewesen, aber ich krieg's nicht mehr auf die Kette, ist zu lange her.
Aber das Schöne ist ja bei dem Film, man denkt nicht drüber, also ich denke nicht drüber nach, weil das Tempo einfach so hoch ist. Ne? Das, bei anderen Filmen hätte es mich mit Sicherheit irgendwie wieder gestört, aber da sage ich ja, ach komm, ich bin doch eigentlich schon in der nächsten Szene und es gefällt mir doch gerade. So. Ja.
Ansonsten hätte ich noch draufgeschrieben gehabt, bei mir auf dem Zettel, das mit der Man in Black Welt, aber das haben wir jetzt auch schon ausgeführt, ne? Die fehlt einfach am Ende so ein bisschen was, ne? Mehr Substanz. Es sind richtig viele coole Sachen drin, aber am Ende denkst du, ich will mehr. Und das fehlt so ein bisschen. Mhm. Ansonsten hätte ich tatsächlich da nichts mehr, was ich jetzt noch so konkret im Spoiler-Bereich auch ansprechen wollte. Habt ihr noch irgendwas?
Nee, du hast halt, ich sag mal, was mir halt aufgefallen ist, aber das haben andere Filme auch, das sind so obligatorische Szenen, wo der Bösewicht theoretisch jederzeit zuschlagen könnte und es dann doch nicht macht. Ne? Wir haben ja in dieser Leichenhalle die Szene, wo die Schabe sich unter diesem Rollwagen versteckt und theoretisch einfach den Jay töten könnte. Und hinten raus haben wir das auch, wenn er zu seinem Raumschiff will und der Will Smith dann ein paar von den Schaben zertritt und die große Schabe dann ganz langsam runtergeht und er killt weitere Schaben und sie geht immer noch ganz langsam und dann steht sie vor ihm und er tötet wieder einen Schaben ganz langsam. Ich denke mir so, also entweder, wenn es dir so ans Herz geht, dass da Schaben getötet werden, dann spring runter und reiß ihm den Kopf ab, so.
Ja, vor allem.
Oder lass es bleiben und dann geh auf dein Raumschiff und flieg weg, also.
Ja.
Vor allem, wie er schnell diese beiden ja in dem Restaurant ja tötet, ne?
Eben, das ist es ja, also er macht's ja, ne? Also es gibt keinen Grund, warum man jetzt sagen könnte, der will irgendwie geheim bleiben zu irgendeinem Zeitpunkt oder so, sondern der killt ja durchaus die Leute. Auch der eine, der russische Kellner, der zusammengefaltet wird oder sowas, ne?
Gefaltet, ja.
Ja, aber wie du schon sagst, das haben wir in jedem Film, also Bösewicht könnte jederzeit den Guten, er hat doch keine moralischen Bedenken, warum sollte er den nicht töten, wenn er die Chance hat? Nein, der wird doch gefangen genommen, warum auch immer, und dann wird nochmal der Plan erklärt, und dann macht er doch was anderes, und gibt ihm genug Zeit, warum auch immer. Das ist einfach so, sonst funktioniert's nicht.
Aber das ist das einzige Lustige am Ende mit ihr als Rolle, weil sie wird ja dann mitgenommen, damit sie am Ende natürlich auch irgendwie Teil davon ist, und es gibt ja eine Begründung dafür, weil er Reiseproviant braucht. Das fand ich tatsächlich ganz witzig, muss ich gestehen.
Ja, es sind halt so Dinger, die hast du halt bei solchen Filmen. Mich stört's immer trotzdem noch ein bisschen, ne? Also wenn da eine elegantere Lösung wäre, du musst die Szenen ja nicht so machen, ja? Das ist ja nur für den Gag. Das war ja auch nur, um diese anzüglichen Szenen zu haben zwischen Jay und zwischen ihr, ne?
Vor allem, wenn man so überlegt, gerade so in den 90ern, wo die Weinsteins viel mitproduziert haben, da hast du das und so Blitzdings, ne? Dass die Frau nicht mehr weiß, was passiert ist. Aus heutiger Sicht.
Oh.
Uiuiuiui. Ich weiß nicht, ob die Weinsteins den auch produziert haben, aber die haben ja damals alles produziert.
Ich glaube, ja.
Ja, der hatte bestimmt auch so ein Ding noch im Schrank. Aus Krümmen.
War Miramax beteiligt, ja?
Weiß ich nicht, aber gefühlt Miramax hat wirklich alles in den späten 90ern mitproduziert.
Weiß ich
ne?
nicht, ich muss hier nochmal gucken. Ja. Was mir nur nochmal gerade eingefallen ist, es gibt ja die Szene mit dem Auto und dem Tunnel, wo sich das Auto ja in dieses Hyperauto verwandelt.
Ja.
Ich glaube, das hatte damals einen größeren Impact als heute. Heute, nach den ganzen Autofilmen, die es heute gibt, denkst du so, ja, ist okay, ne? Das ist mir nur aufgefallen.
Ja. Sieht nicht mehr. Aber dafür kann der Film nichts. Ne? Das ist damals was, hat es funktioniert, glaube ich. Also bei mir zumindest.
Ja.
Ja. Okay, dann würde ich hier den Deckel drauf machen. Ich hätte noch eine abschließende Frage an euch. Wir haben ja drei Fortsetzungen und zu der letzten habe ich ja vorhin schon was gesagt gehabt. Bitte guckt die euch nicht an. Bitte macht's einfach nicht. Aber wenn wir nochmal eine weitere Fortsetzung bekommen würden, egal ob jetzt davon eine Fortsetzung oder als Spin-off, ne? Was müsste sie dann mitbringen und wer sollte vielleicht die Hauptrolle übernehmen? Jetzt überleg dir gerade, Möchte jemand anfangen von euch beiden?
Ich kann gerne anfangen, weil ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe mir keine der Fortsetzungen angeschaut. Da habe ich eigentlich keine richtige Meinung zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass davon nochmal irgendwann so ein Film kommt. Einfach, weil man die Marke nochmal melken will. Will Smith wird es wohl nicht mehr sein. Tommy Jones erst recht nicht. Wer hatte doch mal in dem Reboot, was hat das was? Chris Hemsworth?
Ja, Chris Hemsworth.
Ja, ja, ja. Ja.
Keine Ahnung, im Prinzip kannst du jeden x-beliebigen, den Hauptsache, aber ist ja halt wieder ein neuer Agent, der damit rumfuchtelt. Da habe ich leider echt keine Meinung zu. Da bin ich auch, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Das interessiert mich zu wenig.
Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich meine, klar, wenn du einen guten Regisseur hast und du hast ein gutes Drehbuch, dann kannst du natürlich aus dem Stoff was Geiles rausholen. Ne? Teil 2, 3 und 4 haben es nicht geschafft. Ich fand die alle nicht sonderlich sehenswert. Ja, aber unter einer richtigen Voraussetzung, mein Gott, warum nicht? Ja, also ich glaube, tonal müsste man es vielleicht ein bisschen anders aufziehen. Ich weiß nicht, ob das so nochmal heutzutage funktionieren würde. Ich glaube, der letzte Versuch war, kennt ihr diesen Rest in Peace Department?
Oh Gott, ja.
Ja, der war auch scheiße.
Nee, aber der war ja auch so ähnlich.
Ja, ja,
ne?
Ja.
So, es ist eine sehr ähnliche Geschichte, halt nur mit dem Totenreich quasi und halt nicht mit Aliens, ne? Ja, Hauptdarsteller weiß ich auch nicht. Vielleicht Ryan Gosling, den könnte ich mir irgendwie vorstellen so. Der hat ein gewisses komödiantisches Talent so ein bisschen. Aber wie gesagt, ob das von der Tonalität her, ob du es dann komödiantisch aufziehen willst, weiß ich nicht.
Oder du machst mal einen ganz anderen Weg und vertauschst die Rollen, dass der alte Sack so der Comedy-Typ ist und der andere, der Junge, so ein knallharter, weiß ich nicht, wir essen gerade so ein, also der junge Farbige wird dann gespielt von, weil er die Michael B. Jordan und Tommy Jones Rolle macht Will Ferrell. So, das ist so ein
also, Durchmisch. So richtig.
Und mit Will Ferrell gucke ich mir erstmal alles an. Also da hätte mich der Film schon mal.
Also so richtig als Hardcore-Komödie, okay.
Ja.
Was, glaube ich, funktionieren würde, wenn man das einfach als Reboot macht und tatsächlich mit einer anderen Tonalität irgendwie guckt, dass es so ein bisschen mehr den Zeitgeist jetzt auch erfasst, ohne dass man das nochmal kopiert von damals. Und am besten Pedro Pascal in der Hauptrolle des Alten.
Oh, nicht schon wieder.
Alten. Und Glenn Powell quasi in der Rolle des Jungen, so einfach.
Ja, aber das ist ja die Faust.
So. Die machen doch gerade jeden Film.
Das ist ja gerade die Faustformel. Wenn Pedro Pascal mitspielt, dann ist er schon mal ein Selbstläufer. Den Trend habe ich übrigens auch noch nicht so verstanden, aber...
Ding ist völlig begeistert.
Ey, ich habe nichts gegen Pedro Pascal per se, aber ja, es spielt halt jetzt schon immer... häufig ähnliche Rollen und so.
Ja. Ja.
Ich meine, da kann er nichts dafür, er wird halt so gecastet. Das ist so ein bisschen wie hier mit Liam Neeson, der eine Zeit lang immer so die Taken-Rolle spielen durfte, so am laufenden Band. Ne?
Ja. Aber den hatten wir jetzt schon in Man in Black, also der ist jetzt raus. Okay, dann danke ich euch. Dann würde ich jetzt hier Schluss machen und schon mal sagen, es war mir wieder eine Freude und tschüss quasi. Und natürlich teilt uns gerne mit in den Kommentaren, wie ihr Man in Black findet, was ihr für eine Fortsetzung haltet und wie sie aussehen sollte. Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde und ich übergebe an Jaco.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank an euch beide für dieses schöne Gespräch. Ich war heute mal der Miesmacher von mir aus, aber damit kann ich auch gut leben. Ja, und ansonsten freue ich mich sehr auf die nächste Episode und ja, bis dann. Macht's gut.
Und ich mache den Abschluss. Danke an euch beide. Danke an euch da draußen. Und hasta la vista, Bebe.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon.